Im Oktober 2019 fährt ein 20-jähriger Mann mit seinem etwa 600 PS starken BMW kurz nach dem 6 Uhr am Abend durch die Dietike im Kanton Zürich. Es ist nicht sein Auto, das er drin hockt. Der BMW gehört einem Kollegen, der das Auto für eine Probefahrt gemietet hat. Der 20-Jährige fährt mit dem BMW durch die Dietike, dort an den Fahrzeugeinstellungen umschrauben. Er schaltet zum Beispiel auf sportlich dynamische Fahrweise, er schaltet Stabilitätskontrollen aus und den Heckantrieb ein. Mit dem kann er nämlich driften. Und obwohl die Strasse nass ist, beschleunigt er seinen Boliden mehrmals massiv. Aus Spass, wie es dann später vor Gericht heisst. Er hat nämlich wollen testen, wie fest sein Sportwagen kann beschleunigen kann. An einer Ampel mitten im Dorf hat er das Auto dann aber nicht mehr im Griff. Er beschleunigt so fest, dass das Auto quer über die Strasse hineindriftet und in Fahrt von der Anita B. tätscht. Auf dem Rücksitz hockt ihre vierjährige Tochter Malea. Sie sind auf dem Heimweg von einem Kindergeburtstag und sind nachher beide lebensgefährlich verletzt. Die Anita erinnert sich nicht, was genau passiert ist. Aber sie träumt immer wieder von dieser Situation, wo es zu diesem Knall kommt.
Wo der Unfall war, dass ich Schmerzen habe und dass Malea schreit hinten dran und dass sie mich eben fragt, wie sie heisst. Und dann weiss ich, dass sie irgendwie Krankenauto gekommen ist. Und dann bin ich froh gewesen, dass jetzt irgendwie geholfen wird.
Und bis heute kämpft sie mit den Folgen des Unfalls.
Ich muss da die Übungen gut machen, ich muss mitmachen, ich muss stark sein, damit ich heim kann. Ich sage, wenn ich jetzt keine Familie gehabt hätte oder keinen Partner, ist das auch schwierig. Weil ich auch manchmal am Abend im Zimmer Schmerzen hatte und dachte, für was all der Scheiß? Wieso habe ich überhaupt überlebt?
Anita und ihre Tochter sind nur zwei von hunderten Betroffenen in der Schweiz, die bei Unfällen mit Raser oder Temposünder verletzt oder sogar getötet werden. Heute bei «Apropos». Raserinnen und Raser machen sich einen Spass daraus, aufs Gaspedal zu drücken und zum Beispiel auf Strassen Rennen zu fahren.
Das Hauptmotiv ist Imponiergehabe. Es gibt keine andere Erklärung als das, dass man die eigene Raserfahrt auf Video aufnimmt.
Immer wieder kommt es dabei auch zu teils happigen Unfällen, wie zum Beispiel im Fall von der Anita B. Und obwohl es immer mehr Verurteilungen gibt, will das Parlament Raser in Zukunft weniger strikt bestrafen. Wieso ist das so? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mira Gabatuller und bei mir im Studio sind Alexandra Arecker und der Roland Gamp. Sie arbeiten beim Tamedia Recherchedesk. Hallo miteinander.
Hallo Mirja.
Hallo Mirja.
Roland, in dieser Unfallnacht, die Alexandra vorher beschrieben hat, dort wartet ja der Partner von der Anita B. die Heime auf sie und auf ihre gemeinsame Tochter nach dem Kindergeburtstag. Wie erinnert er sich an die Nacht?
Also er hat uns im Gespräch gesagt, das ist die schlimmste Nacht von seinem Leben gewesen damals. Und er weiss halt noch genau, wie dann die Polizei bei ihnen daheim geläutet hat. Gefragt haben, ob sie reinkommen können. Und dann ist ja klar, also dann hat er gewusst, ja, da ist etwas überhaupt nicht gut. Die Polizisten erzählen ihm dann, ja, es hat einen schweren Unfall gegeben, wo die Tochter und seine Frau, Anita, involviert sind und dass man sie mit ganz vielen Verletzungen, so haben sie es ihm gesagt, ins Spital gebracht haben.
Ich sehe ab und zu einfach, also jetzt ein negativ wirklich, aber ich sehe oft immer noch die zwei Polizisten, die da hinten stehen und mir die Message bringen. Ich habe dann einem einen Polizist gesagt, dass er nicht auf dem Sofa sitzen muss, schon an den Gürtel zeigen, was er alles hat. Am anderen bin ich noch bei der Küche gewesen, hat mir das eben gesagt und dann hat sogar wahrscheinlich die Füße unter den Boden weggeschlagen. Aber ich habe gemerkt, hey, jetzt muss ich stark sein, jetzt muss ich auf die Familie da sein, auch nicht die Schwiegereltern angerufen, dann auch müssen. Ich meine, es war Samstagabend, gerade bei 9 Uhr gewesen.
Es ist dann noch nicht ganz klar, wie es den beiden überhaupt geht. Er sitzt dann ins Auto und fährt ins Spital. zuerst zu seiner Frau.
Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gewusst, Autounfall und beide mit dem Helikopter. Mehr habe ich noch nicht gewusst. Und dann hat es gesagt, ja, das käme man hat, wir sagen jetzt in der Not-OP, 10 Minuten im Wartsaal müssen warten, keine Geduld mehr gehabt, dann bin ich rausgegangen rauchen. Und dann kommt eine Postmeldung vom Blick hin, beide in Lebensgefahr.
Dann nachher weiter ins Kinderspital zu der Tochter. Und auch dort weiss er nicht, wie es um sie steht.
Dann musste ich eine halbe Stunde warten und dann konnte ich in die Intensivstation rein und habe das Mädchen gesehen. Ich konnte es nachher noch ein paar Fotos zeigen, wie sie einfach bleich da, all die Korsett, wegen ihrer Halsleberverletzung, Maschinengeräte. Und das ist ein Anblick, den will ich nie mehr im Leben vergessen. Also dort ist es mir wirklich dummlich geworden, da musste ich schnell stutzen und Ding. Und, ich habe da nur das Case gedacht, dass das Mädchen wird nie mehr laufen und so. Und das ist die schlimmste Nacht im Leben.
Er hat sich dann natürlich wahnsinnig Sorgen gemacht in dem Moment um seine Tochter und nicht gewusst, ja, wie es weitergeht.
Am Schluss können aber beide das Spital dann wieder verlassen. Ihr habt ja Anita B. und ihre Tochter heute wieder getroffen. Alexandra, wie geht es Ihnen jetzt 2 Jahre nach dem Raserunfall?
Sie sind nach wie vor gezeichnet von dem Unfall in mehreren Hinsicht. Also Anita war sehr lange nicht fähig gewesen, zum Arbeiten. Sie hat nicht können arbeiten. Seit letztem Sommer kann sie wieder in einem kleineren Pensum ihren Bürojob machen. Sie hat aber immer noch täglich Schmerzen. Sie hat recht eine üble Verletzung am linken Fuß. Sie kann nach wie vor nicht lange laufen, viele Sachen mit ihren Kindern nicht machen.
Ja, ein halbes Jahr später habe ich, glaube ich, mal ein bisschen ohne Krücken laufen, aber weit weg.
Ja.
Und dann nach einem Jahr. Es war noch weit weg von gut und böse. Und hätte mir das jemand gesagt, das geht ein Jahr, hätte ich gedacht, nein, dann mache ich nicht mit. Ich werde wahrscheinlich auch mal noch ein Loch gehen, wenn ich muss sagen, hey, es ist jetzt, glaube ich, Endstand. Und es wird nicht mehr besser. Und ich muss jetzt mit dem leben.
Die Malia, die mittlerweile 7 ist, sie ist eigentlich, sagen die Ärzte, um 1 Jahr zurückgeht in ihrer Entwicklung und kämpft sich jetzt quasi noch immer zurück. Sie hat sehr viel Kopfweh. Sie hat Konzentrations- und Gleichgewichtsprobleme. Und was uns auch sehr geblieben ist, sie hat sehr Angst, runterzufallen, haben ihre Eltern erzählt. Dass sie traut, nach wie vor nicht Velo zu fahren oder irgendwo raufzuklettern, weil sie immer Angst hat, runterzufallen und dann wieder irgendwelche Probleme zu haben. Also das kleine Mädchen ist sehr zeichnend auch von diesem Unfall.
Das ist ja die eine Folge, also quasi die körperlichen und auch die psychischen Folgen, die sie zu bewältigen haben. Das Ganze ist ja dann aber auch noch vor Gericht gekommen. Roland, wie hat die Familie B. den ganzen Prozess nachher erlebt?
Also für Anita war das emotional sehr schwer gewesen, weil man muss sich vorstellen, das ist das erste Mal, wo man dann wieder auf den Menschen trifft, der den Unfall verursacht hat, dem gegenübersteht. Sie hat dann auch ausgesagt vor Gericht selber, was natürlich all die Erinnerungen wieder aufbringt und das aufwühlt, emotional. Und es hat dann auch ein Urteil gegeben. Man hat den jungen Mann verurteilt zu mehr als 40 Monaten Gefängnis. Man hat jetzt aber mittlerweile aber schon Berufung angemeldet. Und das heisst, der Fall wird weitergehen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und das gilt auch für die Familien, also auch sie können jetzt emotional wie nicht abschliessen mit dem.
Und wie hat Ihr Partner auf das Ganze reagiert?
Ja, es ist natürlich eine gewisse Wut rum, klar, auf den Täter, aber dann auch Unverständnis, dass man es einfach nicht nachvollziehen kann. Eben wie Alexandra gesagt hat, das ist aus Spass passiert, oder? Und das fällt den Angehörigen einfach sehr schwer, das können nachzuvollziehen, wie das jemand kann machen kann.
Es kann 100-mal gut gehen, aber es geht einmal nicht gut. Und eben dann ist vielleicht sogar ein Menschenleben dann, ja, stirbt jemand wegen dem. Also wir haben jetzt da noch sehr Glück gehabt, wir haben es überlebt. Aber es kann auch jemand sterben und es muss nicht sein. Nur wegen ein bisschen Spass.
Der Verursacher von dem Unfall, das ist ja ein 20-Jähriger. Er ist am Schluss nach dem sogenannten Raser-Artikel verurteilt worden. Was genau versteht man juristisch unter dem Begriff Raser?
Das ist ein Artikel, der 2013 eingeführt worden ist. Hat damals schon für sehr viel Wirbel gesorgt, weil die Strafen sehr drakonisch sind. Auf die kommen wir nachher noch. Der Raser-Artikel tut aber vor allem klar regeln, ab wann ist ein Tempoexzess das Thema für den Raserartikel? Also, wann giltest du quasi als Raser? Zum Beispiel, wenn jemand innerorts mehr als 100 fährt oder auf der Autobahn mehr als 200, kommt die Person automatisch quasi in den Raserartikel rein. Es sind aber auch unbewilligte Rennen oder waghalsiges Überholen, die in diesem Raserartikel definiert werden. Und das Hauptziel ist eigentlich, mit dem Artikel solche vor Gericht zu bringen, wo ein höchstes Risiko eingehen mit ihrem Fahrstil, dass jemand könnte schwer verletzt sein oder sogar sterben.
Das Thema ist ja seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen gewesen. Auch das Stichwort Raser. Was weiss man über Raser?
Also wir haben uns mit vielen Staatsanwaltschaften oder auch Anwälten austauscht und so ein bisschen versucht herauszufinden, wer ist so ein bisschen der klassische Raser. Mhm. Und es hat sich wirklich sehr eindeutig gezeigt, es sind häufig Junge, es sind häufig Männer, es gibt sehr, sehr wenige Raserinnen, die verurteilt werden. Sie haben häufig sehr leistungsstarke Autos mit 400 PS oder mehr und sie filmen sich auch oft beim Rasen.
Meine eigene Geschichte, wie oft muss ich mir anhören von euch? Ich soll aufhören zu träumen, in der Schule lernst du gar nicht so zu
laufen. Und stellt dann das nachher wahrscheinlich auf Social Media?
Genau.
Kann man etwas dazu sagen, wieso jemand zu einem Raser wird?
Ja, also das haben wir uns natürlich auch die ganze Zeit gefragt, jetzt während der Recherche, wenn man den Prozess schaut und die Beschuldigten sieht, dann können sie selber das eigentlich nicht erklären oder sie wollen es nicht. Man hört oft, ja, ich weiss jetzt nicht mehr, warum ich das gemacht habe, ich kann es mir auch nicht erklären. Das entspricht gar nicht meinem Typ. Mhm. Aber für Experten ist es eigentlich völlig klar. Es geht darum, zu imponieren und sich aufzuspielen vor anderen, irgendwie eine Show abzuziehen und sich noch zu filmen dabei, das zu teilen mit anderen. Eben, es geht um Anerkennung am Schluss.
Das hat euch zum Beispiel auch Jürg Poll erzählt. Er ist ehemaliger Staatsanwalt und hat sich so mit dem Thema aufbefasst.
Das Hauptmotiv ist Imponiergehabe. Es gibt keine andere Erklärung als das, dass man die eigene Raserfahrt auf Video aufnimmt.
Wie viel hat das auch mit der Art und Weise der Autos zu tun, die wir fahren?
Also es wird halt immer erschwinglicher, sprich zum Beispiel mit Leasing, sich ein Auto mit viel PS zu leisten. Es gibt auch viele so, Angebote, wo man sich so ein Auto kann für 24 Stunden oder das Wochenende auslehnen. Und Jürg Boll hat auch gesagt, die höhere Leistung des Autos, die spielt natürlich eine Rolle.
Die sehr hohe Leistungszahl der Auto, 400 PS und noch mehr, das hat zu anderen Fahrten geführt, das hat zu einem Ausschalten vom ESP geführt, Driften, Handbremskehre etc.
Für die Fahrerinnen und Fahrer, die wirklich zu Raserinnen und Raser werden, für die gehört ja das Risiko ein Stück weit zu. Wie viele Unfälle verursachen denn so Temposünder, Temposünderinnen in der Schweiz?
Also wir haben da Daten vom Bund angeschaut für die ganze Schweiz, wo man das gut analysieren kann. Da sieht man einfach Unfälle, wo die Höchstgeschwindigkeit überschritten worden ist. Und das sind fast 1000 Fälle zwischen 2013 und 2021. Also wenn du das abrechnest, kommst du auf einen Unfall alle 3 bis 4 Tage nur mit Verletzten. Mhm. Also es geht ja oft noch glimpflich aus, zum Glück. Und gleich tätscht es oft halt so schwer, dass sich ja, dass jemand Schaden nimmt.
Ihr habt das auch noch visualisiert. Man kann das auch in eurem Artikel zu diesem Thema noch nachschauen. Auf einer interaktiven Karte. Wir verlinken das natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Wie streng ist denn aktuell die Gesetzgebung, wenn man wirklich zu schnell fährt, wenn man rast?
Die ist eigentlich sehr streng, sind sich alle einig. Das ist ja die Gesetzgebung, die seit 2013 gilt. Und zwar, wenn der Rasertatbestand erfüllt ist, also wenn man eben zum Beispiel die Tempoüberschreitung gemacht hat, wo wir vorhin davon geredet haben, dann ist die Strafe mindestens 1 Jahr Gefängnisstrafe. Wenn auch häufig beim ersten Mal bedingt ausgesprochen. Das heisst, sie müssen sie nicht absitzen, sondern es werden vielleicht beim zweiten Mal effektive Gefängnisstrafe. Und was auch fest einschenkt, sind mindestens 2 Jahre Führerausweisentzug.
Du hast vorhin gesagt, es gibt drakonische Strafen eben auch. Kann man den Effekt abschätzen von diesen Strafen?
Also die Experten, wie auch zum Beispiel der Jürg Boll, sind sich sehr sicher, dass die Abschreckung nur schon von einer Gefängnisstrafe zum Beispiel sehr, sehr gross sei und sehr wirkungsvoll sei, eben auch der Führerausweis entzog. Das haben viele während unserer Recherche gesagt, weil das sind zum Teil junge Männer zum Beispiel, die beruflich angewiesen sind auf ihr Auto und die dürfen nachher 2 Jahre nicht mehr Auto fahren. Also sie haben je nachdem den Job weg, plus natürlich auch eine soziale Ächtung, die dazukommt, wenn man erfährt, was sie gemacht haben. Und was eben auch noch spannend ist, gemäss Jürg Boll hat es praktisch keine Wiederholungstäter, jetzt mal wegen dem Rasen wieder vor Gericht landet. Und was auch noch so ein kleiner Gradmesser ist, ist eigentlich die Entwicklung der Unfälle. Die Unfälle mit Verletzten oder Toten, die haben eigentlich seit der Einführung von dem Artikel abgenommen.
Es gab im Jahr 2017 eine umfassende Evaluation der Via Sicura-Massnahmen. Diese haben gezeigt, dass zwischen 2013 und 2015 mindestens 100 Schwerstverunfallte im Straßenverkehr verhindert werden konnten aufgrund der Via Sicura-Massnahmen. Und eigentlich, denke ich, sind wir froh und dankbar für jedes schwerstverunfallte Opfer oder jede tote Person im Straßenverkehr, die eben verhindert werden kann. In diesem Sinne, denke ich, ist das schon richtig.
Also, das klingt nach einem Gesetz, das eine totale Erfolgsgeschichte ist.
Ja, und trotzdem soll es gelockert werden.
Wieso das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also, das fragen sich ja vor allem auch die Opfer, oder die Betroffenen, warum man jetzt diese Strafen quasi mindern für so Leute. Bei der Politik ist eigentlich das Argument, dass man dem Gericht einfach einen gewissen Spielraum geben will, wenn es darum geht, so Taten zu beurteilen.
Nicht jeder, der zu schnell fährt, ist ein Raser. Nicht jeder, der sich an irgendeine Verkehrsregel hält, macht dies wirklich bewusst und sollte dermaßen massiv bestraft werden.
Es ist dann auch oft gesagt worden, zum Beispiel gibt es ja die Ausnahme, dass jetzt jemand aus einer schwangeren Frau, eine Hochschwangere ins Spital fahren in den letzten Minuten und darum voll aufs Gas drückt. Ja, das klingt sicher gut als Argument, aber wir haben wirklich mit vielen Leuten geredet und kein einziger hat jemals so einen Fall erlebt und man muss dazu auch noch sagen, das könnte man auch schon heute als Gericht als Notstand werten. Also dann wird man eben genau nicht als Raser verurteilt.
Kann man denn etwas darüber sagen, was die Motive sind von denen, die das Gesetz gerne möchten lockern? Was ist denn ihr Interesse?
Ja, ich glaube einfach grundsätzlich, dass die Autolobby sich nicht gerne irgendwelche Freiheiten einlässt. Also das ist jetzt meine Meinung. Einfach, ich sehe sonst auch schlicht keinen Grund, weil du hast wie du hast jetzt die positive Entwicklung, wo man sieht, ja, das wirkt, das macht die Strasse sicherer. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, das zu lockern, aber das ist meine Meinung.
Wir haben auch Parlamentarier gefragt, ob sie den Fall wissen, wo ihrer Meinung nach zu hart bestraft worden sind und uns hat niemand so einen Fall nennen können. Das macht es ein bisschen schwer zu verstehen.
Was würde sich denn jetzt genau ändern an der Gesetzeslage, wenn man das würde lockern?
Das ist noch nicht so ganz klar. Also im ersten Schritt hat eigentlich sowohl National- wie auch Ständerat beschlossen, zum Beispiel die Gefängnisstrafe ganz wegzunehmen, die Mindestgefängnisstrafe. Dafür gäbe es einfach eine Geldstrafe. Und der Führerausweisentzug wäre halbiert worden, also nur noch ein Jahr. Dann hat es aber medial ziemlich einen Aufschrei gegeben diesen Sommer und jetzt hat offenbar das Parlament gefunden, wir müssen das gleich noch mal überdenken. In der Herbstsession wird dann einmal darüber debattiert, aber was klar ist offenbar, ist, dass es Ausnahmen geben soll für solche, die unter einen Raserartikel kommen, dass sie zum Beispiel nicht so hart bestraft werden, wenn sie aus achtenswerten Gründen rasen. Also man hält immer noch an dem fest, dass es eben auch legitime Gründe gibt, so schnell zu fahren.
Ihr habt ja mit für die Geschichte, die ihr geschrieben habt, nicht nur mit Anita B. und ihrer Familie geredet, sondern auch mit anderen Betroffenen. Wie reagieren die auf das Vorhaben, dass man das Gesetz lockern will?
Also einfach mit Unverständnis. Auch enttäuscht irgendwie. Es gibt dann einen Vater von einer jungen Frau, die verstorben ist durch einen Unfall, wo findet die Strafe, also wenn man das selber erlebt, wenn man die Tochter verliert, die sind heute eigentlich schon nicht streng genug. Und jetzt will man es noch lockern. Also das ist, ja, das ist völlig unverständlich für Leute, die da wirklich betroffen sind. Das sagen auch nicht nur die Opfer selber, sondern auch Experten wie jetzt zum Beispiel der Jürg Boll.
Es ist natürlich ein vollständig falsches Signal an die Lenker und entsprechend empfindet es natürlich auch als Opfer. Und vor allem muss man sich bewusst sein, wenn man jetzt milde walten lassen will, nach dem Motto, es ist ja nichts passiert, muss man sich auch bewusst sein, wenn denn etwas passiert, dann kommen dann die Forderungen nach harten Strafen. Und wer es trifft, das ist nicht nur die Opfer, sondern auch der Lenker als Raser, der dann eine sehr harte Strafe kassiert. Und darum ist es viel sinnvoller, präventiv zu wirken, bevor ein Unfall passiert ist mit einer harten Strafe und nicht erst dann, wenn es passiert ist.
Was müsste sich denn jetzt in den Augen von Anita B. und von ihrer Familie ändern?
Wenn wir vielleicht gerade an ihren Fall zurückdenken, der 20-Jährige mit dem BMW, der durch die Ethiken driftet, für sie ist eigentlich wie klar, man muss ein Auge auf die Junglenker werfen. Sie haben zum Beispiel Vorschläge gebracht, wie dass man PS beschränken für Junglenker, also kurz nachdem sie den Scheck bekommen, dass sie nicht so starke Boliden fahren dürfen, ist auch politisch schon gefordert worden. Oder dass man es ihnen erschwert, so ein Auto zu mieten. Und Danita, also die Mutter, die verunfallt ist, hat es eigentlich sehr deutlich gesagt, sie hat den Eindruck, viele sind einfach nicht reif genug für so starke Autos.
Man sieht es ja immer, das sind hauptsächlich Junglenker, die irgendwie das nicht realisieren, dass, wie gefährlich das sein kann. Es kann 100-mal gut gehen, aber es geht einmal nicht gut. Und eben, dann ist vielleicht sogar ein Menschenleben dann, ja, stirbt jemand wegen dem. Also wir haben jetzt da noch sehr Glück gehabt, wir haben es überlebt, aber es kann auch jemand sterben und es muss nicht sein. Nur wegen ein bisschen Spass.
Also man sagt ja immer, wir haben in der Schweiz eines der stärksten Strassengesetze in der Schweiz. Wir spüren das nicht. Wir sind jetzt bald 3 Jahre nach dem Unfall. Er ist immer noch nicht bestraft, läuft nicht mehr frei rum. Wir haben in der Schweiz ein Rasenproblem. Tut mir einfach leid, das ist ja so. Dass ein 18-Jähriger für 100 Franken, egal was für eine Automarke, 500 PS Boliden kann mieten auf die Schnelle und das legal ist, dass das geht und kein Kuhl.
Wie geht es jetzt weiter mit dieser Gesetzesänderung? Ist das quasi schon unter Dach und Fach oder wird es da noch mal eine Debatte darüber geben?
Es wird noch eine Debatte geben, also die läuft noch, respektive in der Herbstsession, wo dann der Ständerat sich noch mal darüber beraten, inwiefern man jetzt den Raserartikel lockert und was eben für Ausnahmen dann sollen in diesem Raserartikel drinstehen.
Danke vielmals, Alexandra, danke vielmals, Roland, für die Geschichte und für die Einordnungen.
Danke dir.
Danke dir, ja, für die Einladung.
Das war es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Das ist der Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Wir verlinken im Beschreib zu dieser Episode auch noch die ganze Geschichte von Anita B. und ihrer Familie. Und man kann dort auch noch die aktuellen Statistiken rund um Temposünder in der Schweiz nachschauen. Die nächste Folge von unserem Podcast, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.